Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie bei Radio Evolve, unserem Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute zugeschaltet ist Frau Doris Zöls. Frau Doris Zöls ist Zen-Meisterin der Zen-Linie Leere Wolke und spirituelle Leiterin des Benediktushofes und seit langem eine enge Mitarbeiterin von Williges Jäger. Doris, bist du mit in der Leitung?
Ja, guten Tag.
Ja, schönen guten Tag dir. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir dachten, dass wir gern mit dir auch über deine lange Zusammenarbeit mit Williges Jäger sprechen möchten. Williges Jäger, einer der bekanntesten deutschen spirituellen Lehrer, wird in den nächsten Tagen 90 Jahre. Und Williges Jäger ist wirklich, glaube ich, eine wichtige Erscheinung für die deutsche spirituelle Szene der letzten 10 Jahre gewesen, oder der letzten 50 Jahre eigentlich, der hier wirklich etwas aufgebaut hat in Verbindung zwischen Ost und West, das in Deutschland, glaube ich, seinesgleichen sucht. Kannst du kurz sagen, du hast Williges Jäger in den 80er Jahren kennengelernt, ist das richtig?
Ja, ich habe als erstes bei ihm einen Einführungskurs in Zazen besucht und dann bin ich seine Schülerin geworden. Er hat mich in die Koan-Schulung eingeführt, hat mich dort begleitet und nachdem er das Redeverbot bekommen hat, hat er mich gebeten, mit ihm die Kurse zu machen und mich auch gebeten, mit ihm den Benediktushof aufzubauen.
Mhm. Du hast jetzt gleich das Redeverbot angesprochen. Williges Jäger hat ja ein Redeverbot von der katholischen Kirche bekommen. Er ist ja neben dem, dass er eben Zen-Meister ist, eigentlich auch Benediktinermönch. Das ist er noch immer. Er ist, wenn ich das richtig verstehe, beurlaubt als Benediktinermönch, aber noch immer Teil seines Klosters, ist aber auch in den Konflikt mit der katholischen Kirche gekommen, auch mit Kardinal Ratzinger damals, und hat dann aber sein eigenes Zen-Zentrum, den Benediktushof, gegründet, der ja eigentlich auch ein altes Benediktinerkloster war. Sehe ich das richtig?
Ja, das ist richtig. Er ging eigentlich in ein uraltes, noch älter als wie Münster-Schwarzach-Kloster, das damals aufgelöst worden ist in der Säkularisierung. Und er hat versucht, das wieder neu zu gründen und einen neuen Impuls zu setzen in einer Spiritualität, die er als Spiritualität fürs 21. Jahrhundert sieht.
Kannst du da ein paar Dinge sagen, sowohl was versteht Pater Williges unter einer Spiritualität des 21. Jahrhunderts und was hat dich hier so angesprochen an diesem spirituellen Weg?
Vielleicht erst zum Ersten, was er unter Spiritualität im 21. Jahrhundert versteht, so wie ich es aufgenommen habe, ist es so, dass er die Konfessionalität übersteigen möchte. Er möchte die Religiosität in eine spirituelle, in eine anthropologische Dimension hineinführen, die alle Konfessionen und damit auch die engen Religionen übersteigt und die Menschheit sich sozusagen in der Mystik, in der Spiritualität wiederfindet, je nachdem, aus welchem Bereich er kommt. Er kann aus allen Religionen eigentlich zu diesem spirituellen Weg hinzustoßen, braucht nicht aus seiner religiösen Sozialisation aussteigen, sondern kann sie eigentlich befruchten durch diesen spirituellen Weg.
Das hat er ja auch in der Art und Weise getan, dass er mehrere spirituelle Wege gleichzeitig gegründet hat. Er hat einerseits eine Zen-Schule gegründet, aber auch eine christliche Schule der Kontemplation. Ist das Ausdruck dessen, hier wirklich die Menschen auch eine Möglichkeit zu geben, in dem spirituellen Bereich, in dem sie sich beheimatet fühlen, ihren Weg zu gehen?
Das ist bestimmt ein großes Anliegen von ihm, dass man nicht einfach eine Religion wechseln muss, sondern dass man in seiner Religion bleiben kann, aber in der Religion sozusagen den spirituellen Weg gehen kann. Und manchmal ist es so, dass die Sprache der Religionen ja natürlich geprägt ist und Verständnisschwierigkeiten innerhalb der der Sprache dann bestehen. Und da ist es oft einfacher, man geht den Weg der eigenen Sprache oder der Sprache, in der man sich zu Hause fühlt, dass man den spirituellen Weg in dieser Sprache dann auch gehen kann.
Ja, jetzt habe ich ja den Benediktushof auch ein paar Mal besucht und ich bin eigentlich immer sehr tief beeindruckt von dieser Verschmelzung verschiedener spiritueller Traditionen, Hintergründe. Verschmelzung ist vielleicht das falsche Wort, weil man sieht sehr stark einfach die Ursprünge dieses christlichen Klosters und man spürt auch den christlichen Geist dieses Klosters und gleichzeitig vor allem, wenn man durch den in den letzten Jahren errichteten Zen-Garten geht, ist hier wirklich auch ein tief japanischer Zen-Geist, der einen anspricht. Und dieses Miteinander spielen oder dieses Miteinander in Kommunikation sein, dieser verschiedenen Traditionen in einem Ort als Architektur ausgedrückt und als Architektur in der Landschaft stehend, spricht für mich sehr viel für das, was Pater Willigis hier im Benediktushof wirklich geleistet hat. Es ist ein Dialog der spirituellen Kulturen, kann man das so sagen?
Ja, es gibt natürlich ganz spezielle Punkte der Übung, die beide Kulturen sozusagen jetzt neu für sich entdecken und neu leben. Und das eine ist natürlich diese Meditation, die aus dem Osten herkommt, dieses Verweilen in der Stille, die ja in der christlichen Tradition vereinzelt in Ordensgemeinschaften gelebt wurde, aber nicht als für den Normalbürger gelebt war. Und diese Tradition des Sitzens in der Stille, die kommt aus dem Osten und wird neu belebt im Christentum. Und das Tragende, warum wir glauben, dass wir miteinander aus den verschiedenen spirituellen Wegen heraus gehen können, ein Miteinander, ist das Schweigen, ist das miteinander meditieren und nicht so sehr die dogmatische und intellektuelle Auseinandersetzung. Und das ist eigentlich das Verbindende, die Meditation und die durch das Schweigen auch ganz stark bestimmt ist. Und das ist, glaube ich, das, was den Benediktushof auch ausmacht, dass das eigentlich durch alle Kurse hindurch mehr oder weniger getragen wird.
Ich würde sagen, diese Dimension des Schweigens ist eigentlich die verbindende Einheit der verschiedenen Wege.
Ja. Wenn die Worte nicht fallen, dann fällt auch nicht die Auseinandersetzung, sondern im Schweigen wird vielmehr das Gemeinsame herausgearbeitet. Am Anfang natürlich nicht, da stört man sich sehr stark am anderen. Aber je länger das Schweigen ist, desto tiefer verbunden fühlt man sich mit den anderen.
Jetzt spielt doch in der Spiritualität von Willigis Jäger auch Meister Eckhart eine sehr große und herausragende Rolle.
Ja.
Und Meister Eckhart ist ja einer der Ausnahmegestalten der christlichen Mystik, der wirklich ja auch von dieser Dimension des Schweigens in einer Art und Weise spricht wie kaum sonst jemand. Und es ist ja interessant, Meister Eckhart, der im 12. Jahrhundert gelebt hat und in Paris und auch in Köln auch als Benediktiner gepredigt hat und gelehrt hat, hat ja große Schwierigkeiten auch mit der katholischen Kirche damals gehabt, hat auch einen Prozess gegen sich laufen gehabt, ist allerdings auch vorher dann auch noch, bevor dieser Prozess abgeschlossen wurde, gestorben. und hat eigentlich über die Jahrhunderte eher eine nicht so bedeutende Rolle gehabt in der Überlieferung christlicher Spiritualität. Jetzt, im 20. und auch im 21. Jahrhundert, würde ich sagen, ist dieses, was vielleicht über die Jahrhunderte ein kleines Rinnsal von Eckhart'scher Spiritualität war, doch zu einem breiten Strom geworden, dass genau diese Verbindung, die du ansprichst, diese Verbindung, dass deine Dimension hinter den Worten ist, die das Göttliche anspricht und das Göttliche hinter den Dogmen erfahrbar macht, die hier christliche Spiritualität auf eine andere, zumindest auf eine nicht übliche Art und Weise neu verständlich macht. Und ich würde sagen, die Arbeit von Willikis hat hier eine große Bedeutung gehabt, wirklich auch diese Spiritualität wieder als Teil der christlichen Tradition neu zu entdecken.
Das war bestimmt ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und ist ein wichtiger Aspekt. Ich glaube, es ist so, dass früher eben das Christentum in Europa die einzig oder lebende Religion oder im Bewusstsein der Menschen lebende Religion war, vielleicht auch noch der Islam. Und jetzt durch die Globalisierung haben wir natürlich eine Auseinandersetzung mit der ganzen Welt, auch mit dem Osten, erleben dort eine sehr, sehr hohe spirituelle Kultur, die dem Christentum dann gegenüberstand. Und jetzt ging es um in Austausch zu treten und wirklich auf Augenhöhe sich zu begegnen, auch zu schauen, ob in der eigenen Kultur solche Ansätze gegeben sind, die das Ich so hinterfragen, wie jetzt zum Beispiel im Osten das Zen, dass das bei Eckhart zu finden war, die seine Ausdrucksweise, auch wenn es dann später als heretische Schriften herausgekommen sind oder vernichtet worden sind, seine Ansätze haben ganz, ganz viel Enge zum Zen. Und dadurch kann sich das Christentum und das Zen sehr gut auf dieser Ebene begegnen. Und das ist, denke ich, ein großer Verdienst von Willikis, dass er das betont hat.
Und eben wie du betonst, auch gerade in einer Zeit, in der eben, weil wir als globale Gesellschaft zusammenwachsen, auch ihr gar nicht anders können, als uns zu fragen, in dieser globalen Gemeinschaft, in der wir sind, in der es verschiedene religiöse Traditionen gibt, indische Traditionen, ostasiatische Traditionen, auch amerikanische Traditionen, die europäisch-christliche Tradition, die islamische Tradition, wo wir mehr denn in irgendeinem Zeitalter vor uns einfach aufgerufen sind und die Dramatik der letzten Zeit betont es ja noch mehr, hier eine Art und Weise zu finden, Spiritualität jenseits den Konfessionen neu zu verstehen. Und zwar nicht in einer Weise, dass die Konfessionen abgeschafft werden müssen, sondern, korrigiere mich, wenn ich das hier falsch formuliere, wir sehen, dass die verschiedenen Wege wirklich hier auf etwas Urmenschliches oder Universelles zurückgreifen oder berühren, dass wir in unseren verschiedenen Ausdrucksformen und unseren traditionellen Formen versuchen zu erfassen, damit in die Tiefe zu gehen. Aber wir müssen gemeinsam in einen Dialog kommen, was eigentlich menschliche Spiritualität im 21. Jahrhundert bedeuten kann, jenseits der kulturellen Traditionen, aber auch mit den Traditionen. Die Arbeit der östlich-westlichen Spiritualität, wie Willikis Jäger das hier versucht, ist meines Erachtens wirklich ein beispielgebender Ort, wie wir einerseits eingebettet sein können in die Tradition der Kultur, aus der wir kommen, und gleichzeitig in Dialog sein können mit den anderen spirituellen, mystischen Traditionen dieser Welt. Ist das auch Teil dessen, was dich motiviert hat, so eng mit Willikis Jäger zusammenzuarbeiten?
Ja, es ist schon auf der einen Seite die Faszination in der Schulung, in der ich ja viele Jahre jetzt lebe, die Sinnschulung. Und die Sinnschulung in Auseinandersetzung mit meiner kulturellen Prägung zu sehen. Dass ich bin kein Japaner, ich bin kein Chinese, ich bin kein Asiate, der dies in seiner kulturellen Prägung mitbekommen hat. Ich bin eine ganz traditionell geprägte christliche Tradition. In der Tradition bin ich aufgewachsen. Und diese Tradition lebt in mir und in der bin ich auch geprägt. Und jetzt begegnet mir ein Schulungsweg, der mich ganz neu meine eigene Tradition erkennen lässt. Und das Entscheidende ist, dass man nicht glaubt, aus der Tradition aussteigen zu müssen, oder überhaupt kann ich nicht aus meiner Tradition aussteigen, weil ich in die hineingeboren bin und die habe ich wie mit der Muttermilch aufgesogen. Das heißt, ich werde immer deutsche oder im christlichen Kulturbereich geprägte Frau sein. Und jetzt aber in der Begegnung mit einer ganz anderen Kultur wird die Essenz der eigenen Tradition noch mal viel, viel stärker bewusst. Denn das, was so unbewusst einfach gelebt wurde oder mitgenommen wurde, das wird durch den Impuls des anderen, wird eigentlich das erstmal hinterfragt, welchen Weg gehen wir. Und dann sucht man, wie kann ich das in meinem eigenen Leben, in meiner Tradition verwirklichen. Und das war schon auch das Anliegen von Willigis, diese beiden Traditionen zusammenzuführen. Was nicht ganz einfach ist, weil eben die Sprache unterschiedlich ist und auch das Verständnis. Und das ist immer ein Ringen, was ist Wirklichkeit dann, die mich tragen kann in meiner Tradition. Das ist nicht so einfach.
Ja, lass mich doch nochmal nachfragen, wenn du sagst, du hast deine eigene Tradition ganz neu entdeckt. Was meinst du damit?
Ich bin ja christlich erzogen und bin auch vom Beruf eigentlich Pfarrerin der Evangelischen Landeskirche, immer noch. Mhm. Und dadurch will ich sehr, sehr nahe dran, dass er aus derselben Tradition kommt. Und durch die Sinnerfahrungen, die ich erleben durfte, habe ich eine andere Interpretation oder ein anderes Auge für die Texte, die mir eigentlich von meiner Kindheit her vertraut waren, aber die ich nie so tief durchdrungen habe, so kommt es mir heute vor, wie durch diese spirituelle Übung des Sazen.
Was kam da neu dazu? Welche Dimension ist durch diese Schweigemeditation hier in deinem Verständnis deiner eigenen Tradition neu aufgebrochen, wenn das jetzt nicht so intim ist, nachzufragen?
Ja, es ist schon die Sazen beruht ja auf einem stillen Sitzen. Und dieses stille Sitzen und das Schweigen bringt mit zunehmender Übung, bringt es ein ganz anderes Verständnis für Wirklichkeit. Wir erkennen, dass die Wirklichkeit nicht voneinander getrennt, also die Erscheinungen oder die Formen nicht voneinander getrennt sind, dass sie eigentlich in Abhängigkeiten sind, dass sie eins sind. Und das ist nicht nur eine dogmatische Aussage, sondern das ist wirklich ein Erfahren. Und wenn ich es erlebt habe, dann sehe ich in den Texten, was natürlich von meiner Interpretation her, was das dann eigentlich für mich bedeutet, wenn Jesus sagt, ich bin eins mit dem Vater. Es ist eine Erfahrung, dass eben alle Dinge miteinander abhängig sind. Also diese Abhängigkeit ist eine ganz tiefe, oder diese Einheit ist ein ganz tiefes Bild, das man erlebt in der Meditation, und auch die Substanzlosigkeit, dass es einfach leer ist, wie es im Zen heißt, dass die Dinge keine Eigenschaften haben, sondern dass die Eigenschaften ich ihnen gebe und dass sie dadurch erst eine Substanz bekommen, aber dass sie von sich aus keine Substanz haben. Und das ist etwas, was einfach durch dieses Zazen, dieses Sitzen in der Stille erlebt wird. Und dann auf die Suche zu gehen, wo finde ich das auch in meiner Kultur, ist eine ganz spannende Sache. Und ich denke, Williges ist diesen Weg gegangen, hat versucht, das in der Mystik zu finden.
Und er hat hier ja auch eine eben große Gemeinschaft hier gegründet. Die Kurse im Benediktushof sind wirklich sehr voll. Der Benediktushof ist wirklich zu einem wichtigen Ort für moderne Spiritualität geworden. Und was ich so faszinierend finde und auch jetzt aus deinen Worten höre, dass sich hier etwas verbindet von verschiedenen kulturellen Hintergründen und in jeweiligen Biografien zu einem neuen Ganzen findet. Wenn ich bei dir das auch so nachfragen darf, du sagst, du bist noch immer evangelische Pfarrerin oder Priesterin.
Ja.
Und siehst dich aber eben auch als Zen-Lehrerin. Du bist eben einfach auch eine geweihte Zen-Lehrerin. Wie leben diese Teile in dir? Ist das ein Ganzes? Erlebst du das als einen Dialog in dir oder ist das etwas, das aus einem tiefen mystischen Verständnis überhaupt gar keine solchen Kontraste darstellt, wie es außen den Anschein hat?
Für mich ist es überhaupt kein Kontrast. Für mich ist es eigentlich ein Ineinanderschmelzen oder ein Einssein. Denn als Zen-Meisterin ist es meine Aufgabe oder sehe ich meine Aufgabe darin, ganz da zu sein. Und ganz da zu sein heißt auch beim Menschen ganz da zu sein. Und ganz da zu sein, wenn ich jetzt die Worte von Jesu nehme oder die Geschichten lese, dann ist es immer er war bei den Menschen ganz da. Es ist eine sehr starke seelsorgerliche Komponente. Aber die seelsorgerliche Komponente basiert jetzt beim Zen nicht darauf, dass man den Menschen wohltut, sondern dass sozusagen eine gewisse Diskrepanz entsteht, um Widersprüche aufbrechen zu lassen, um dann in eine Entwicklung zu kommen, die mich zu meiner wahren Natur findet. Von daher ist es für mich überhaupt keine Dissonanz zwischen meinem ursprünglichen Beruf und der Tätigkeit, die ich jetzt ausführe.
Willst du noch sagen, dass du große Teile deiner christlichen Tradition mit in deine Arbeit mitnimmst und welchen Anteil hat das in deiner Arbeit, deine christliche Herkunft oder diese christliche Seite in dir? Ist das etwas, was dein Verständnis von Zen auch auf eine bestimmte Art und Weise prägt, was dann vielleicht anders geprägt wäre, als wenn jemand Zen in Japan praktiziert?
Das glaube ich sehr, sehr stark, weil Zen in Japan ist doch ganz stark auch vom Samurai her gegeben, ist sehr stark kulturell geprägt von einer sehr großen Hierarchie. Mhm. Und ich bin in einer Kultur aufgewachsen, die diese Hierarchie schon aufgebrochen hat, die sehr demokratisch ist und wo der Krieg auch sehr stark hinterfragt wird und die Gewalt. Und das ist etwas, was einfach in meiner Kultur nicht mehr so zu vertreten ist, mit Gewalt etwas durchzusetzen. Und das prägt natürlich mein Lehren sehr stark.
Das heißt, es ist die christliche Betonung von Gewaltfreiheit. Und wenn ich dich richtig höre, ist es auch die Erfahrung mit der europäisch-deutschen Geschichte, mit Krieg, mit der Frage von Demokratie. Und ich nehme an, dass auch die Frage der Verhältnis der Geschlechter hier eine Rolle spielt. Du bist ja auch Zen-Meisterin. Das ist in Japan ja auch keine Selbstverständlichkeit. Das heißt, dass sich das hier auch neben der traditionellen christlichen Kultur und der Kultur des Zen auch die Kultur der Aufbruchbewegung der 70er und 80er Jahre in Europa hier mit in das reinspielt, wie deine Arbeit als Zen-Meisterin sich hier entwickelt.
Auf jeden Fall. Und das ist auch etwas, was Willige sehr stark geprägt hat, dass er keinen Unterschied gemacht hat zwischen Männern und Frauen, er keinen Unterschied gemacht hat zwischen den Religionen. Das ist eine ganz starke europäische Ausrichtung und die ist schon auch christlich geprägt. Ist natürlich schon auch von der Sambo-Kyodan-Schule, die jetzt Sambo-Zen-Schule heißt, ist natürlich schon diese Transkonfessionalität angelegt, ist auch schon das Laien-Zen angelegt und ist auch angelegt, dass Frauen und Männer praktizieren können. Das ist schon in der Richtung der Zen-Schule gegeben, aber die Sambo-Zen-Schule ist ja eine ganz kleine Schule. Die normale Zen-Schulen in Japan sind immer noch sehr monastisch geprägt und sehr hierarchisch geprägt. Und auch Geschlechter getrennt.
Ja, natürlich. Ja. Jetzt hast du schon mit eingebracht, dass das auch eben ein starkes Anliegen von Williges war. Lass mich noch ein bisschen persönlicher nach deiner Beziehung zu Williges fragen, weil was ich jetzt versucht habe zu beleuchten, ist einfach so diese Zen-Arbeit, die du eben im Kontakt mit Williges und einem Zen, der sich in Kommunikation mit der christlichen Tradition versteht, zu leben. Das ist etwas, das in den letzten Jahrzehnten hier entstanden ist. Aber dann ist auch Williges als Mensch. Und du bist ja auch einfach ihm persönlich als Mensch, als Lehrer sehr, sehr nahe gekommen. Und welche Bedeutung hat ein Lehrer wie Williges Jäger?
Für mich war oder ist er ein Meister, auch heute noch, der mich immer in die Selbstständigkeit führt, der mich nicht dazu verleitet, in seine Fußstapfen zu treten, sondern mich direkt zwingt, mein eigenes zu entwickeln. Mhm. Und das ist etwas, was sehr, sehr gut ist. Denn oft ist es so, dass man einen Meister hat oder im Indischen ist es so, einen Guru, dem man folgt, dem man in dessen Fußstapfen man geht, das, wo man alles übernimmt, was der Meister einem vorgegeben hat. Und das ist Williges überhaupt nicht. Williges führt einen eigentlich immer an seine eigene Grenze, an seine eigenen Projektionen. Verleitet einen erst einmal zu projizieren und zerbricht dann die Projektion. Und dadurch befähigt er einen, wirklich seinen eigenen Weg zu finden und zu suchen. Und das ist schon für mich, da bin ich sehr, sehr dankbar, so meinen Weg finden zu dürfen, meinen eigenen Weg finden zu dürfen.
Das heißt, Williges hat dich auch einfach sehr angeleitet, wirklich dein eigenes zu achten und dein eigenes zu entwickeln. Aber gleichzeitig hat er das natürlich auch als Lehrer getan. Ich nehme mal an, er hat dich dann auch immer wieder auf eine Art und Weise auf dein eigenes zurückgeworfen, wie man es vielleicht gar nicht so gern hätte.
Ja, also man möchte ja immer gerne irgendwelche Vorbilder haben, an die man sich lehnt, an die man sich klammert und wo man einfach alles nachmachen darf, was der gemacht hat. Und das ist er nicht. Das ist er nicht. Und das ist aber gut.
Ja. Würdest du aber sagen, dass die Gegenwart eines lebenden Meisters wie Williges ein großes Geschenk ist?
Ja, natürlich. Es ist immer, also es ist ein Unterschied, ob ich über einen Tee lese oder ob ich einen Tee schmecke. Und wenn ich mit einem Menschen zusammen bin, der mich wirklich fordert, der mich wirklich herausfordert, dann ist die lebendige Konfrontation. Natürlich eine ganz andere Herausforderung, als wie wenn ich über etwas lese und mich dann intellektuell damit auseinandersetze und vielleicht absetze oder darüber diskutiere und schimpfe. Es ist was anderes, wenn ich mit einem Menschen begegne und muss da meine Projektionen aushalten. Das ist eine ganz, ganz andere Situation.
Ja. In der Zen-Tradition noch viel mehr als in der christlichen Tradition spielt ja der persönliche Lehrer eine große Rolle. Und gerade in der Zen-Tradition ist ein ganz starker Fokus auf die Linie der großen Meister des Zen. Würdest du sagen, dass diese Arbeit mit, ich sag's mal so, mit Meistern, etwas ist, das im 21. Jahrhundert noch seinen Platz hat? Oder ist das im Rahmen dessen, was du vorher angesprochen hast, einer demokratischen Form von Spiritualität, etwas, was eigentlich nicht so sehr oder nicht in dieser Form ins 21. Jahrhundert gehört?
Also ich würde den Meisterbegriff würde ich weiter fassen. Ich würde sagen, jeder Augenblick ist eigentlich für mich ein Meister, ist eine Herausforderung. Und beim Menschen ist es natürlich noch viel, viel stärker. Aber das können meine Kinder sein, das kann mein Partner sein, das können Mitarbeiter sein. Das sind eigentlich immer Herausforderungen, die den eigenen Projektionen nicht auf den Leim zu gehen, zu erkennen und da wieder loszulassen. Von daher würde ich die Meisterschaft oder die Begegnung auf wesentlich mehr ausdehnen. Es kann auch jedes Tier oder jede Pflanze, jeder Stein, die ganze Erde kann für mich eigentlich die Herausforderung sein, mich dem hinzugeben und nicht meine Macht oder meinen Willen da ausüben zu können. Von daher würde ich sagen, ist es schon ein demokratisches Verständnis, nicht nur in einer Begegnung mit einem ganz großen Menschen sich geführt zu fühlen, sondern sich geführt zu fühlen vom ganzen Leben eigentlich. Mhm. Ja. Und manchmal begegnet mir natürlich ein Mensch, der mich sehr herausfordert, und dann ist es für mich der Meister, aber das kann auch für mich ein Kind sein, das für mich ein großer Meister ist, weil ich loslassen lernen muss, weil ich meine Vorstellungen lassen muss. Von daher möchte ich nicht nur auf einen bestimmten Guru zuspitzen.
Verstehe. Wenn du einfach diesen Meisterbegriff wirklich so aufs ganze Leben ausdehnst, dass einfach auch ein Steinkind eine Begegnung im Zug, eine Begegnung mit einem Meister sein kann, und das ist ja ganz offensichtlich richtig, wenn man einfach Begegnungen wirklich tief und ernst nimmt. In so einem Verständnis von Meisterschaft, hat dann jemand wie Williges hier noch eine besondere Rolle, oder ist das einfach ein Meister unter all diesen verschiedenen Meistern? Oder hat das, ich glaube, das ist angesprochen, wenn ein ganz besonderer Mensch hier auch ins Leben tritt, hat das schon auch seinen besonderen Wert?
Ich glaube, im Augenblick der Begegnung ist hier alles, aber wirklich alles ganz besonders. Mhm. Und in der Begegnung mit Williges ist es etwas ganz Besonderes, dass er mich da herausfordert oder mich anspricht, ja, den Dharma zu sehen, wirklich alles zu erkennen als diesen Ausdruck des Seinen. Und von daher hat er in der Begegnung immer etwas Besonderes, in der momentanen Begegnung, aber das ist immer das Besondere. Ja. Vielleicht für Menschen, für die er kein Seelenmeister ist, die ihn einfach so vorüberziehen lassen, hat er nicht das Besondere. Aber in dem Moment, wo Menschen ihm begegnen und wach begegnen, ist er in dem Moment etwas ganz Besonderes.
Ja, das ist einfach eine Erfahrung, die ich nur teilen kann, weil ich habe jetzt Williges nicht als meinen Zen-Lehrer. Ich hatte aber das Glück, ihn ein paar Mal getroffen zu haben und ein paar Mal mit ihm auch Gespräche gehabt zu haben. Und es waren einfach Begegnungen, die mich tief berührt haben. Tief berührt haben, der Mensch, der mir hier gegenüber gesessen ist, das Bewusstsein, das ich zumindest meinte wahrzunehmen, die Tiefe, die mich berührt hat, und etwas, das für mich in der Begegnung mit einem Menschen tiefe Bedeutung hat. Und ohne das jetzt auch genau in Worte legen zu können, solche Begegnungen empfinde ich als sehr wichtig, als sehr nährend in der eigenen spirituellen Suche und in der eigenen spirituellen Arbeit. Gerade auch, wenn so eine Tiefe in einer Mensch-zu-Mensch-Beziehung aufbricht. Es ist ein Riesengeschenk, und einfach so etwas auch in einem Leben zuzulassen, ist etwas, was, glaube ich, wirklich Menschen erlaubt, an ihrer eigenen Tiefe zu bleiben, weil es gibt ja auch im Leben die verschiedensten Rufe, in die verschiedensten Richtungen zu gehen, die auch oberflächlich sein mögen. Und dann gibt es eben auch Rufe, in die Tiefe zu gehen. Und natürlich, so verstehe ich dich zumindest, eigentlich kann mich richtig verstanden alles in die Tiefe rufen. Ein Blick auf einen Baum kann mich in die Tiefe rufen, ein Blickwechsel mit einem Kind kann mich in die Tiefe rufen. Da ist etwas bei einem spirituellen Lehrer und bei einem Meister, wo ich mich mehr, ich sag mal, so gezwungen fühle, diese Tiefe wirklich wahrzunehmen. Würdest du das auch so sehen?
Es ist natürlich auch die große Sehnsucht des Menschen, zu seinem wahren Selbst oder zu seiner wahren Natur zu erwachen. Und wenn man einem Meister begegnet, der dem den Weg gegangen ist oder geht, dann spricht dieser Meister genau diese Sehnsucht an. Mhm. Und das ist nicht so deutlich jetzt zum Beispiel bei einem Baum oder bei einem Kind, aber bei einem spirituellen Meister ist es so, dass er es sozusagen nach außen trägt, diese Sehnsucht. Und das ist dann das, glaube ich, was uns so berührt, weil es uns selbst in unserer Sehnsucht berührt.
Und weil so ein spiritueller Meister auch die Möglichkeit hat, ganz bewusst zurückzusprechen zu mir. Also das, was du ja vorher angesprochen hast, das willig ist, dir einfach auch immer wieder geholfen hat, Dinge dir anzusehen, das ist natürlich in der menschlichen Beziehung direkter möglich als in Beziehungen mit dem Leben selber, weil die Stimme eines anderen Menschen, ich sag mal so, leichter hörbar ist, wenn jemand sagt, warte mal, schau dorthin. Und wenn dieser, der das sagt, jemand ist, der wirklich aus einer sehr großen Tiefe und Verbundenheit mit seinem eigenen Wesen kommt, hat das etwas, das mich auch leiten kann, das mir auch helfen kann, mich in meine eigene Tiefe, in mein eigenes Wesen zu leiten. Und so jemanden zu haben, ist meinem Verständnis nach ein großes Privileg.
Ja, so jemand, also jemanden zu begegnen, der einen wirklich zu seinem Selbst führt, ist ein großes Geschenk. Das ist wichtig. Ein Meister hat natürlich die Fähigkeit, ob bewusst oder unbewusst, das spielt gar keine Rolle, aber die alle Projektionen in einem sehr, sehr wach zu erleben. Also man projiziert all seine Sehnsüchte in einem Meister, projiziert all das, was man sich erwünscht in einem Meister. Und einem Meister macht dann wirklich aus, dass er eben diese Projektionen nicht erfüllt. Mhm. Weil dann zerbricht er den Spiegel, in dem man sich gerne sonnen möchte. Und das ist schon wichtig. Das ist ganz wichtig.
Willst du sagen, dass euer Leben auf dem Benediktushof, das Leben in der Gemeinschaft dort mit den Menschen, die hier ganz leben, den Menschen, die hier für eine gewisse Zeit leben und den vielen, die hier zu euren Seminaren kommen, dass das auch ein Versuch ist, im 21. Jahrhundert einen neuen Weg zu finden, eine spirituelle Gemeinschaft zu leben?
Einen neuen Weg finden, das ist wichtig. Jetzt ist es mit der spirituellen Gemeinschaft bei uns nicht ganz so stark im Vordergrund, weil wir sehr, sehr stark von Seminaren und Kursen leben. Und die Gemeinschaft, die dort ist verhältnismäßig klein und ist ja eingebettet in eine Arbeitsgemeinschaft. Aber was natürlich der Fall ist, ist, dass die Sehnsucht oder der Weg, einen spirituellen Weg zu gehen, dass das verbindet, dass das das Gefühl gibt, ich bin nicht allein. Es gibt mehr Menschen, die noch nach etwas suchen oder einen Weg gehen wollen, der über das hinausgeht, was jetzt die Gesellschaft normalerweise mir anbietet. Mhm. Und darin ist eine Gemeinschaft gegeben, dass wenn ich allein zu Hause übe, verfahre ich nicht ganz schnell.
Yeah.
Und dass dann aber andere Menschen mir eine Rückkoppelung geben können. Das ist auch die Aufgabe des Benediktushofes.
Wie sollen sich das Menschen vorstellen, wenn du jetzt die Betonung mehr darauf legst, einen spirituellen Weg gemeinsam zu gehen, als eine Gemeinschaft zu leben? Wie lebt ihr dort einen spirituellen Weg? Was macht das Spirituelle an diesem Weg aus? Ist das eure tägliche Praxis? Ist das die Art und Weise, wie ihr miteinander umgeht? Worin besteht dieser spirituelle Weg für euch?
Also der spirituelle Weg ist schon getragen von der Praxis. Also das ist schon das Getragensein von der Meditation und auch der Stille. Und dass Konflikte nicht nur ausgetragen werden im Dialog und in der Auseinandersetzung, sondern dass man sich auch erstmal hinsetzt und erstmal schweigt und nicht aus der Emotion heraus dem Ganzen entgegnet oder begegnet, sondern dass eine andere Dimension auch noch waltet. Und das ist für uns aber ganz wichtig, denn wir möchten nicht die Menschen aus ihren sozialen Bezügen herausnehmen und in einen neuen Gemeinschaftsaufgabe hineingeben, wo sie ihr altes Leben zurücklassen sollen oder müssen oder ihre ganzen Bezüge, sondern wir wollen die Menschen befähigen, dass sie innerhalb ihrer normalen Bezüge, innerhalb ihres normalen Betriebs, ihrer Arbeit und ihrer Familie, dass sie dort einen neuen Zugang finden können, wie man miteinander umgeht, dass Achtsamkeit, Bewusstheit eigentlich das Prägende ist. Und es ist nicht unser Anliegen, die Menschen herauszuholen aus ihren Zusammenhängen und in einen neuen Ashram oder eine neue Gemeinschaft zu führen, sondern sie befähigen, neu ihr eigenes Leben zu erfassen und zu ergreifen. Und das ist auch unser Versuch. Nicht, dass wir die Menschen jetzt in eine besondere Situation hineingeben am Benediktushof, sondern dass sie in einem ganz normalen Arbeitsalltag miteinander sorgfältig und bewusst umgehen.
Das heißt, der Schwerpunkt ist, den Menschen dort die Tiefe zu eröffnen, wo sie sind, in dem Alltag, in dem sie bereits leben, und sie nicht in irgendwelche anderen Zusammenhänge bringen zu müssen, sondern dort, wo sie bereits sind, ihnen etwas zu eröffnen, was ihnen ihre eigene Tiefe zeigen kann.
Genau, dass sie nicht ihre Familien verlassen müssen, dass sie nicht ohne Kinder leben müssen, dass sie nicht Mönche oder Nonnen werden müssen, sondern dass sie als ganz normale Menschen ein ganz bewusst leben können.
Ist das Teil einer Vision für die Spiritualität des 21. Jahrhunderts, oder lass es mich allgemeiner fragen? Würdest du sagen, dass das Vedic Jäger eine bestimmte Vision hat, wie sich eine Spiritualität oder Spiritualitäten des 21. Jahrhunderts entfalten sollen? Ist es hier eine Vision, die hier getragen von Vedic ist und getragen von eurer Arbeit am Benediktushof, für die ihr hier steht?
Ja, Williges Anliegen war eigentlich, dass das spirituelle Bewusstsein, dass es sich in alle Bereiche hineinzieht, sei es Medizin, sei es Wissenschaft, sei es in einen ganz normalen Alltag, dass es wirklich, dass die Spiritualität das Leben der Menschen durchdringt und nicht, dass das Leben der Menschen sozusagen außen vor ist und man lebt eine isolierte Gemeinschaft.
Mhm. Wenn du sagst, dass die Spiritualität das Leben durchdringt, was meinst du damit?
Ja? Frag nochmal nach.
Die Spiritualität, die das Leben durchdringt, wie soll man sich das vorstellen? Ist das eine tiefe Einheitserfahrung, die man durch das Leben durchträgt? Ist das eine ein anders miteinander in Beziehung sein? Ist es ein Wachsein zu anderen Dimensionen, die das Leben ausmacht? Ist das eine feinere Wahrnehmung von, was Leben eigentlich ist? Wenn du davon sprichst, die Spiritualität in die Dimension des Lebens hineintragen, könntest du das noch näher beschreiben, wie diese Vision aus deiner Sicht und aus eurer Sicht sich hier gestaltet?
Ja. Es ist schon, die Grundlage ist dieses Sitzen in der Stille. Und in dieses Sitzen in der Stille, wie ich schon erwähnt habe vorher, bringt ein neues Bewusstsein, bringt eine neue Kenntnis, wie die Welt eigentlich gebaut ist, wie sie ist. Also nicht, dass wir voneinander getrennt sind, dass wir voneinander uns absondern müssen, sondern dass wir wirklich miteinander ganz eng verbunden sind und das eine nicht ohne das andere sein kann. Und diese Kenntnis, die führt schon dazu, dass meine Ablehnung anderen Menschen nicht mehr so tief sein kann, weil meine Kenntnis weiß, der andere besteht nur durch mich und nicht, weil er von mir getrennt ist. Und diese Unkenntnis des wahren Wesens der Dinge oder der Wirklichkeit, die führt ja dazu, dass wir in Gier und in Hass uns ergehen. Und das Sitzen oder das in Stille sein oder diese Spiritualität soll eigentlich mein Bewusstsein so durchdringen, dass meine Gier und mein Hass zurücktreten aufgrund eines neuen Wissens. Nicht einer Moralität, sondern weil ich weiß, dass es gar nicht ohne, also dass das andere nicht von mir getrennt ist.
Und die Grundlage davon ist das Sitzen.
Ja, es ist schon die Stille, weil mir die, wenn mein Geist still ist, dann erkenne ich, wie die Wirklichkeit ist. Solange mein Geist noch umherspringt, wie die Affen auf dem Baum, sehe ich immer nur das, was ich denke, nur das, was ich wie ich geprägt bin, wie ich konzipiert bin. Und es geht darum, diese Brillen der Konzepte abzusetzen. Und ich weiß im Moment keine andere Übung, als wie, dass der Geist still wird. Und das muss ja auch körperlich sein. Also die Präsenz muss ja, die kann ich mir ja nicht denken. Das muss ja eine körperliche Präsenz sein. Und die körperliche Präsenz ist erst möglich, wenn mein Geist still ist. Dann bin ich ganz und gar im Körper da. Und erst das lässt mich nicht nur durch die Brille meiner Konzepte schauen, sondern auch all diese Konzepte abzulegen und die Wirklichkeit in neuem Licht zu sehen.
Würdest du sagen, dass dieses Sitzen, das ja einfach auch die Grundlage der Zen-Tradition ist, dass das auch das Zentrum einer modernen Spiritualität ausmacht? Es gibt ja auch, wenn man jetzt sich ansieht, welche Formen von Spiritualität gibt es denn hier im 21. Jahrhundert? Was entwickelt sich in den Traditionen und aus den Traditionen heraus? Da ist diese leere Meditation oder stille Meditation etwas, das sicher ein großer Bestandteil dieser Entwicklungen ist. Gleichzeitig gibt es eben von Gebet, von Dialog, von Naturerfahrung, von Gemeinschaftsarbeit, von sozialer Hingabe, von den verschiedenen Formen einfach tätiger Liebe, ganz unterschiedliche Ausdrücke, wie menschliche Tiefe, wie menschliche Spiritualität gelebt werden kann. Willst du aus deiner Sicht trotzdem sagen, dass diese Stille eigentlich das Zentrum von all dem ist?
Ja, würde ich schon sagen, auch wenn ich in einer diakonischen Hingabe arbeite, also wenn ich mich anderen Menschen pflege, wenn ich für andere Menschen sorge, ist es ganz, ganz wichtig, dass ich nicht meine Vorstellungen, wie das sein soll, durchboxe, sondern dass ich eigentlich immer mehr ins Lauschen komme. Was ist nötig? Was ist da? Was soll getan werden? Und dieses Lauschen geht nur, wenn mein Geist still wird. Von daher glaube ich, dass jede Spiritualität von dieser Stille her getragen werden muss. Ob das immer nur im stillen Sitzen seinen Ausdruck findet, das möchte ich erstmal dahingestellt lassen. Aber dass die Stille des Geistes notwendig ist, das glaube ich auf jeden Fall.
Lass mich zum Abschluss noch eine ganz andere Dimension ansprechen. Die Stiftung, in der du, glaube ich, auch im Kuratorium sitzt, oder bist, glaube ich, sogar die Vorsitzende des Kuratoriums für westöstliche Weisheit, die Willige Sieger Stiftung. Dieses Anliegen westöstliche Weisheit bringt ja auch so eine globale Dimension mit ins Spiel. Das bezieht sich ja auf das Westen, das Osten dieser Welt. Und jedes Mal, wenn ich diesen Titel Westöstliche Weisung oder Stiftung Westöstliche Weisheit lese oder höre, entsteht in mir ein Bild von einfach dem globalen Zusammenhang unserer Welt und der globalen menschlichen Kultur, die wir gemeinsam hier entwickeln müssen. Hat diese Dimension, dass wir hier einerseits den Pol der Stille, der Meditation, einer eigenen inneren Tiefe haben, aber andererseits, dass das eben auch in einer gemeinsamen Welt gelebt werden muss, also durchaus gesellschaftlich, kulturelle, globale Dimensionen, hat das in der Vision von Williges Jäger und in der Vision von eurer Stiftung eine große Bedeutung?
Das ist eigentlich das Anliegen, dass diese Spiritualität als anthropologische Größe erfasst wird und dass sie sozusagen in alle Bereiche und im ganz normalen Leben seinen Ausdruck findet. Und das möchte auch die Stiftung fördern, möchte durch Kurse und möchte durch Aktivitäten dies den Menschen nahebringen, dass es darum geht, das Leben neu zu erfassen in einem anderen Bewusstsein, nicht der Habgier oder des sich bemächtigen irgendwelcher Territorien, sondern dass es darum geht, dem anderen in Achtsamkeit zu begegnen.
Das heißt, diese Dimension, dass wir, ob wir wollen oder nicht, eigentlich dazu gezwungen sind, als eine Menschheit mit all diesen verschiedenen Traditionen, eben auch auf verschiedenen mystischen Traditionen, als eines miteinander zu leben, ist Teil der Vision von eurer Arbeit.
Ja, ja. Es ist sozusagen fast eine Mission zum friedlichen Miteinander auf der Welt, in all der Unterschiedlichkeit.
Liebe Doris, ich finde es einfach schön, dass es einen Ort gibt, wenn ich das sagen kann, wie den Benediktushof, der wirklich das versucht, auch hier in die ganz buchstäblich in die deutsche Landschaft zu setzen. Habt ihr das Gefühl, dass ihr in der deutschen Landschaft angekommen seid? Weil meiner Wahrnehmung nach gibt es den Benediktushof, wenn ich das so sagen darf. Das heißt, es ist eine kulturelle Größe, die auch von der größeren allgemeinen Kultur wahrgenommen wird und auch hier auch eine Ausstrahlungskraft hat und die genau diese Werte und Anliegen, die du hier schilderst, einerseits von menschlicher Tiefe, aber andererseits auch von globaler menschlicher Einheit und von dem Zusammenhalt oder eigentlich dem Zusammensein der menschlichen mystischen Traditionen, dass hier ein Ort da ist, der ein Ausdruck davon ist und deswegen hier auch wirklich kulturell eine Ausstrahlungskraft hat. Ist das auch eure Erfahrung, dass ihr hier einfach durch die Art und Weise, wie ihr seid, den Ort, den ihr geschaffen habt, die Arbeit, die ihr macht, einen Beitrag zur Entwicklung der deutschen Kultur hier machen könnt?
Das wünschen wir uns natürlich sehr. Wenn wir eine Kultur der Achtsamkeit anstoßen können, das wäre natürlich unsere Idealvorstellung. Und im Moment schaut es so aus, als wenn wir diesen Impuls auch in die Gesellschaft tragen können, denn unsere Kurse sind wirklich gut besucht, unser Haus ist gut oder gern gesehen. Menschen, die sich sonst eigentlich an Spiritualität nicht herantrauen, weil sie Angst haben, sie werden konfessionell oder in irgendeiner Weise manipuliert, trauen sich zu uns zu kommen. Wir haben ein sehr offenes Feld und das ist für uns auch wichtig, damit wirklich ein Impuls in die Gesellschaft gegeben werden kann und nicht nur in eine wieder konfessionelle Gruppe. Ja. Und wenn das gelingt, wäre toll.
Ja, und einfach auch herzlichen Dank dir und im Besonderen eben auch Willige Jäger, dass er das hier auch mit initiiert hat. Er liegt sozusagen als Grundstein an dieser ganzen Arbeit, die hier gemeinsam leistet. Und ich finde es einfach auch schön, den 90. Geburtstag von so jemandem hier mitfeiern zu dürfen. Und ich bitte dich wirklich auch dem Williges einen herzlichen Glückwunsch und alles Gute auszurichten.
Ich glaube, es mache ich sehr, Menschen, sehr gerne. Ja. Mache ich sehr, sehr gerne. Denn er hat es wirklich initiiert. Durch ihn ist wirklich etwas in Bewegung gekommen. Ein Impuls in die Gesellschaft getragen worden. Und das ist ein großer Verdienst.
Ja, und ich finde es einfach immer wieder sehr berührend, wenn es Menschen gibt, wie Williges, die wirklich einfach so etwas auch in die Welt bringen konnten, die einfach die Kraft, die Vision, die Tiefe hatten, so etwas ins Leben zu rufen. Und dafür Ihnen herzlichen Dank, aber auch euch herzlichen Dank, dass ihr diese Arbeit macht.
Vielen, vielen Dank.
Danke dir und danke für das Gespräch.
Danke.